Hallo, ich bin der Robert.
Hallo, ich bin der Tom.
Gemeinsam sind wir Hangweirer und Palfrader.
Na, alles dann.
Geh bitte, was sagst du jetzt noch alles
dann? Also darfst nur du immer das sagen?
Nein,
ich will es vielleicht auch mal sagen.
Fangen wir einfach an. Ihr Zuckergoschis, Hangweirer und Palfrader heute mit einem außergewöhnlichen Gast. Ein ganz, ganz toller Gast, eine Ikone der österreichischen Musikindustrie.
Ja, ein Stern am österreichischen Pophimmel. Boris Bukowski ist da.
Hallihallo, danke für die Einladung.
Ja, schön, danke, dass du gekommen bist. Boris, du bist nach wie vor umtriebig.
Ja.
Das heißt, du lässt nicht locker, du gehst noch immer auf die Bühne.
Das ist mein Lieblingsort.
Ja.
Ja. Und ich bin, ich sage immer, ich bin ein Bühnentier und für den gibt es nun mal auch den Wunsch nach artgerechter Haltung.
Ja. Ins natürliche Habitat und das ist die Bühne.
So ist es.
Und du gehörst da auch hin. Ich meine, ich habe dich gesehen beim Wander-Weihnachtskonzert letztes Jahr. Nicht mit dir rechnend, ja, und nach der Christina Stürmer, die da irgendwie Ich lebe rausbrüllt, ja, kommst dann auf einmal du und spielst deinen größten Hit. Das war wirklich ein ganz toller Moment. Du wirst es nicht leid, oder? Man hat das Gefühl, es macht dir so viel Spaß immer noch.
Ich war ja schwer krank vor ein paar Jahren.
Ja.
Und das war dann am Anfang natürlich arg.
Ja.
Und ich musste mal 13 bereits fixierte Konzerte absagen und haben mir gedacht, die buchen mich nie wieder, die denken sich, geht der Welt nach oben gegangen.
Ja.
Ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, das wäre das Schlimmste für mich.
Ja.
Und dann waren die erstens einmal alle dermaßen lieb, die Veranstalter. Jeder Einzelne hat am Telefon gesagt, Boris, wir und unsere Fans sind uns absolut sicher, dass du wieder gesund wirst und deswegen buchen wir das jetzt auf der Stelle für in einem Jahr.
Wow, boah, das ist toll.
Das war großartig.
Das ist großartig.
Das hat mir psychisch so geholfen.
Ja. Ja. Glaubst du, hat es auch deine Genesung beeinflusst?
Ich bin sicher.
Ja.
Rein physisch habe ich nie an was anderes geglaubt, als an die Wissenschaft und die Medizin, obwohl ich sehr liebe Mails bekommen habe und Postings auf Facebook und so. Lieber Boris, hab soeben deine beiden Energiekörper aus der Ferne repariert.
Ja, besser als umgekehrt.
Es war ja.
Ich habe deinen Energiekörper umkackt.
Welche sind jetzt die zwei, oder?
Ja, wo sind die, wenn ich sie brauche?
Muss ich irgendwo besonders aufpassen?
Ja. Also mit meiner Wampe, ich glaube, ich habe sogar drei Energiekörper, oder?
Okay.
Ich kenne mich da nicht aus.
Nein, du bist wahnsinnig fit. Ja. Normalerweise, wenn ich einen Mann, und wir dürfen es ja sagen, du bist 80.
Ja.
Normalerweise sage ich, wenn ich einen Menschen, der so gut benannt ist wie du, treffe, sage ich, ich wäre froh, wenn ich mit 80 so gut benannt wäre wie du. Aber jetzt sage ich, ich wäre jetzt froh, wenn ich so gut benannt wäre.
Danke, ich wollte es da gerade.
Ja, 80 klingt zwar total scheiße, aber
findest?
Ich sage mir selber immer, Fake News.
Ja. Dass du Musiker wirst, das ist schon außergewöhnlich, wenn man sieht, aus welcher Familie du kommst. Dein Vater war ein Rechtsgelehrter.
Ein Gelehrter, ja, Rechtsanwalt war.
Ja, ein Rechtsanwalt. Das heißt, für dich wäre eine Karriere mit einem, unter Anführungszeichen, anständigen Beruf ja auch drinnen gewesen. Ja. Wann hast du gespürt, dass das wird sicher nicht für mich?
Ich glaube, hauptsächlich, also Musik hat mich immer total beeindruckt und fasziniert. Und ich habe dann gemerkt, ja, als Rockdrummer sind die Eltern natürlich schwer beunruhigt.
So. Das heißt, du hast mit dem Schlagzeug begonnen?
Ja.
Okay.
Und dann habe ich schon gesehen, es ist ja auch nicht so, dass man davon ausgehen kann, dass man aus der Oststeiermark kommend ein Leben lang als Rockdrummer bestehen kann.
Naja.
Ja, außerdem muss ich die Eltern beruhigen und habe halt Jus studiert, auch so mein Vater und auch mein Bruder hat das auch gemacht und da war das relativ naheliegend. Nur während des Studiums mit schulterlangen Federn habe ich gemerkt, die wollen mich da nicht so, wie immer das.
Ja, es waren andere Zeiten für Männer mit langen Haaren, was damals am Juridikum. Ich glaube, heute aber, ist es auch noch nicht leicht.
Na, weil der Florian Klenk ist nämlich auch einmal da gesessen und der hat erzählt, der wollte auch Richter werden eigentlich. Und dem sind auch die langen Haare zum Verhängnis geworden. Aber das ist interessant, weil das muss ja dann doch ein bisschen später passiert sein.
Viel später, oder nicht? Ja, klar.
Ja. Ich habe mir dann. Ich habe mir gedacht, na klar, du kannst genug lernen, dann kommst du trotzdem durch. Aber ich habe mich da für die leichtere Variante entschieden und habe mir eine Echthaarperücke gekauft. Und unter der habe ich meine langen Haare zu einem Knödel zusammengebunden und habe mir das Ding aufgesetzt und dann war es easier.
Du hast deine langen Haare unter einer Echthaarperücke versteckt, um Prüfungen zu machen.
Ja, ich weiß, es ist ein...
Na, das ist... Whatever works, ja. Wenn das funktioniert.
Okay. Musste meine wahre Identität verleugnen.
Ja. Wahnsinn! Wahnsinn! Normalerweise deckt man mit sowas ein Klotzen zu, aber das höre ich zum ersten Mal, dass man lange Haare damit, um gesellschaftlich akzeptiert zu werden. Haben die Eltern irgendwann einmal eingesehen, dass Musiker der richtige Weg für dich ist oder war das Zeit ihres Lebens ein bisschen ein Wickel?
Es war total entzückend. Meine Mutter hat sich das Geld abgespart, um mir dieses Studium zu zahlen. Und mein Vater hat nicht viel verdient als Rechtsanwalt in einem Dorf.
Moment. Was ist da schiefgegangen? Ein Rechtsanwalt, der wenig verdient?
Ja, ich habe nachher immer wieder gehört, also vor ein paar Jahrzehnten hat es noch geheißen, so ein Viertel aller Rechtsanwälte verdienen in Wien fort nichts.
Okay, ja, wusste ich nicht.
Okay, ja, das hätte ich mir auch nicht. Ich habe mir gedacht, da geht man dann in eine Kanzlei und wird reich einfach.
Ja, aber damit einmal wer zu dir findet. Okay. Das ist nicht so einfach, man darf ja auch keine Werbung machen und so.
Stimmt, aber richtig, ja.
Wurscht. Aber es war total entzückend von meiner Mutter und sie hat, es war vor allem, ich habe das großartig gefunden, so die nächsten 2-3 Jahre hat sie noch zweimal den Versuch gemacht und hat mich ganz lieb gefragt, so, willst du nicht irgendwann einmal was damit anfangen?
Ja.
Und ich habe gesagt, ich kann mir es nicht vorstellen.
Ja.
Und dann war sie bei einem Konzert von meiner Band und mir und ist in der Pause backstage gestürmt, hat uns alle umarmt und als Letzten dann auch mich und abgeküsst und hat gesagt, jetzt weiß ich endlich, warum du das machen musst.
Ja.
Das war entzückend.
Großartig. Das heißt, du hast ein Studium abgeschlossen?
Ja.
Bist du jetzt Magister? Bist du
so ähnlich, ja, Doktor.
Du bist sogar ein Doktor? Ja. Du bist Doktor des Rechts?
Unglaublich.
Wow. Ja. Das wusste ich nicht.
Das ist gar nicht so
bekannt. Was ich auch nicht gewusst habe, weil ich habe dich, bevor du gekommen bist, natürlich digital gestalkt. Ich habe natürlich, ich weiß ein bisschen, aber offenbar nicht genug. Boris ist nicht der Name, der in deinem Reisepass steht.
Das stimmt, ja.
Ach so.
Es war Zufall oder was weiß ich, vielleicht sogar, ich glaube nicht an mehr daran, aber irgendwann beim ersten Album mit meiner Band haben wir gesagt, ja, unsere Namen klingen so schleißig irgendwie. Fritz Bukowski. Das eine ist typisch Bifkinesisch und das andere slawisch. Wir schauen jetzt einmal, ob uns was Besseres einfällt fürs Album. Und dann haben wir gedacht, Stabreim wäre nicht schlecht. Slawischer Vorname zusammen mit dem slawischen Nachnamen.
Mhm.
Und dann bin ich auf Boris gekommen. Und viel später, wie ich meine Tochter bekommen habe, habe ich mir so ein Heftel gekauft über die Bedeutung der Vornamen. Und da habe ich dann gesehen, aha, Fritz, der Friedreiche, hat sich intuitiv in Boris, der Kämpfer, umbenannt.
Wie wirst du zu Hause genannt? Von Freunden? Nennen die dich noch immer Fritz? Oder?
Inzwischen gibt es fast niemanden mehr, der noch Fritz sagt.
Okay. Du bist der Boris.
Das war in der Familie halt der Name.
Ja.
Okay.
Lustig, dass die Wahrnehmung über die Medien dann quasi das Private überstrahlt.
Das Private überstrahlt, also, ja.
Deine Kinder sind wie alt?
Ich habe nur eine Tochter.
Also deine Tochter, entschuldige.
Die ist 41.
41. Das heißt, die hat das noch mitgekriegt, deine Riesenerfolge, als du Platten verkauft hast en masse.
Die ist, wie ich mein erstes Soloalbum gemacht habe. Ja. So, vorher habe ich mit einer Band gespielt, Magic, und ja. da gab es so einige meiner so einige Songs waren damals auch von mir. Ja, eh nicht so wenige. Und ich habe aber mich damals getrennt von ihrer Mutter, und die beiden sind, meine Ex-Frau war Perserin, ist Perserin, und die sind dann nach Kalifornien, wo es eine sehr große persische Community gibt. Und die haben dann, und gerade wie sie rüber sind, hat man schon langsam mal hin und wieder Lieder von mir im Radio gehört und so.
Okay. Das heißt, deine Tochter hat das gar nicht so direkt mitgekriegt, dass du da jetzt gerade am Durchstarten bist?
Schon, weil so mit ein paar Jahren, weil im Sommer habe ich sie immer mit Flugticket einfliegen lassen, und da sind wir öfter in Lokalen gesessen und wo auch Lieder von mir plötzlich aus dem Radio kamen und so.
Das ist schön.
Ja, und das war ja so lieb. Wir gehen auf der Straße, sie war dann schon 8 oder 6, ich weiß nicht mehr, aber wir gehen auf der Straße und da grüßen mich, Herr Bukowski und so. Und sie sagt, kennen Sie dich alle? Leider nicht. So viel sind es dann auch wieder nicht.
Ja. Lebt sie in Amerika oder lebt sie hier bei uns?
Sie ist dann mit 11 wieder zurückgekommen.
Schau.
Ja. Aber auf jeden Fall hat sie dann, meine Ex hat dann in Amerika gesagt, auf die Frage, deine Tochter schaut ja gar nicht persisch aus, sagt sie, sie ist in Graz geboren. Ja. What, Graz? Das ist die Stadt, wo Arnold Schwarzenegger herkommt.
Ja, da kennen Sie
es. Und meine Tochter hat zu mir gesagt, weiß Arnold Schwarzenegger, dass du auch aus Graz kommst?
Ja, da hätte Kalifornien ganz anders, hätte sie auch anders behandelt wahrscheinlich. Ne? Das heißt, sie ist zu dir gekommen mit 11. Warst du dann sowas wie ein alleinerziehender Vater?
Nein, sie ist nicht zu mir gekommen, sondern zusammen mit ihrer Mutter.
Verstehe. Das heißt, der Mutter hat Kalifornien dann doch nicht so getaugt.
Ja, sie hat sich dann doch schwer getan, ja.
Ich habe mich viel gefragt, wie es sein kann, dass ein Künstler oder mehrere Künstler, glücklicherweise in unserem Land, über so viele Jahrzehnte so relevant bleiben können. Und eine Idee, die ich habe, ist die Zugehörigkeit in dieses Castle Austropop. Wie geht's dir damit? Kannst du dich damit identifizieren oder geht's da am Nerv?
Eigentlich nicht. Ich sehe nämlich, Austropop kann ja nicht
das kann ja so,
ein Name sein für alles, was da in Österreich gemacht wird.
Vollkommen richtig.
Was haben denn, keine Ahnung, Bilderbuch mit Zillertaler Schürzenjägern oder Jazz-Kitty zu tun?
Ja.
Das ist ja eigentlich ein Unsinn. Und es soll ja auch kein chauvinistischer Begriff sein oder was, der jetzt das Österreichische so...
Ach so, ja.
Das ist ja ein Unsinn. Nicht?
Ja.
Uns Musikern war immer wurscht, wo einer herkommt.
Ja.
Und für mich ist es ein historischer Begriff,
ja.
Der besagt Singer-Songwriter, Dialekt. Ich habe mal ganz kurz im Dialekt auch was gemacht, aber ich habe dann gedacht, ich muss mich entscheiden. Ich bin aufgewachsen am Land, da habe ich natürlich auch perfekt Oststeirisch gesprochen. Aber es war
egal. Man hört es jetzt auch noch ein bisschen, möchte ich sagen.
Ja, ja.
Man sagt mir es nach.
Ja, ja.
Das ist immer noch
einfach. Alter, sag ich dir, du klingst, wie wenn man den mit Kernöl eingeschmiert hätte, Alter.
Ja, ist ja viel Burger.
Ja. Burger. Nein, aber dann, wenn du dann zum Beispiel mit einer Christina Stürmer oder mit Wanda auf der Bühne stehst, ist das harmonisch? Wie ist diese Bekanntschaft entstanden? Haben die angerufen, haben die gesagt, hey, wir würden gerne die Nummer mit dir gemeinsam spielen?
Ich habe Wanda mal beim Rudi Dolezal bei irgendeinem Fest getroffen.
Okay.
Und das sind wir uns vorgestellt worden.
Ja.
Und dann haben wir lang nichts miteinander, keine Berührungspunkte gehabt.
Ja.
Und dann nach irgendeinem Amadeus Award bin ich dann mit dem Marco,
ja,
mit einem Achtertel dort länger plaudernd gestanden.
Der ja auch ein großartiger Redner ist, muss man sagen. Ne? Der ja ein großartiger Redner ist. Also ich finde.
Absolut.
Der schafft es binnen kürzester Zeit, wenn man dem gegenüber ist, einen von sich zu überzeugen.
Ja, absolut.
Zumindest war es bei mir so.
Ganz lieber Kerl,
ja,
und ich mag ihn total gern.
Ja.
Und dann siehe da, der Zeit vor 3 Jahren, da war sozusagen mein Nimbus jetzt nicht mehr, was weiß ich wo. Und das war eine ganz tolle Einladung.
Ja.
Dass er mich zu einem Duett zuerst in der Stadthalle und dann auf der Donauinsel, auf der Donauinsel vor 100.000 Leuten.
Ja.
Also klar, ich kenne das schon und bin jetzt nicht schockiert, aber es ist beeindruckend.
Ja.
Die Karriere, die du hingelegt hast, ist jetzt, wie der Tom schon richtigerweise gesagt hat, eine relativ lange. Es hat sich ja doch wahnsinnig viel getan, allein technisch, seitdem du begonnen hast. Früher hat man noch LPs verkauft, Langspielplatten auf Vinyl. Dann ist die CD gekommen, jetzt wird alles gestreamt. Du hast unter anderem ja auch ein Einkommen durch Tantiemen.
Auch, ja.
Merkst du das stark, dass diese Tantiemen immer weniger werden durch die technologische Entwicklung?
Also erstens einmal, im Radio bin ich nicht wirklich brav gespielt worden.
Okay.
In den letzten Jahren. Ein bisschen ist für mich schade, die alten Sachen werden immer nur in den Regionalradios gespielt, aber sozusagen mein letztes Album konnte keinen Push kriegen, dass ich einmal, damit da was wird, draus müsste man in Rotation laufen.
Ja.
Das bin ich nie in den letzten Jahren. Mhm. Was ein bisschen förderlich war, dass sie mich angerufen haben vom Fernsehen und gefragt haben, ob ich bei Dancing Stars mit tun will.
Ja.
Und zuerst war ich einmal überrascht und dann hat man mein Zögern gehört am Telefon und hat sich gleich bemüht zu sagen, keine Angst, das ist keine Tanzsendung, das ist eine Unterhaltungssendung. Ich sage, okay, gut. Und nächste Beruhigungspille. Und wenn Sie dabei sind, werden Sie der Allerälteste sein, der je mitgemacht hat.
Ja.
Das ist eine sportliche Herausforderung, die mich sehr reizt. Mit Tanzen habe ich eigentlich so gut wie gar nichts am Hut gehabt.
Ja.
Aber da könnte man vielleicht selber bei 3 Stunden Tanztraining täglich, 7 Tage in der Woche, 2 Monate ohne Pause, mir selber beweisen, dass ich auch nicht mehr keuch als diejenigen meiner Mitbewerber, die ein halbes Jahrhundert jünger sind als ich. Ich mache mit.
Sehr gut.
Und das war dann auch sehr lustig, sehr spannend. Und das ist natürlich, du bist 5 Wochen war ich drin, bis wir ausgekaut haben.
Das ist eh beachtlich.
Na, muss man mal
5 Wochen, ich hätte keine 2 Wochen schaffen. Und das obwohl
mich würden es nicht einladen.
Ja.
Ne, mangels Prominenz.
Arg war nur, damit man diese Tänze so leichtfüßig oder wie er eh nie so, wie es gehört, aber annähernd so rüberbringt, muss man sich derartig verrenken. Das ist unpackbar.
Ja.
Und ich bin zwar Also physisch war ich top, das war kein Problem.
Du machst einen sehr fitten Eindruck auch immer noch. Ja.
Die Kondition war kein Problem, ja. Aber ich bin halt linkisch und da gab es unzählige Muskeln, die ich noch nie verwendet habe. Ja. Und nach 5 Wochen am Abend des Fernsehauftritts, der Darbietung, wird halt immer abgezählt, welches Paar kommt weiter.
Ja.
Und dann sind dann noch 2 Paare übrig geblieben,
ja.
Darunter ich. Und mir hat das Knie dermaßen wehtan, dass ich mir gedacht habe, war klar, ich hätte jetzt noch gerne einmal weiterkommen und so. Aber ich weiß nicht, ich glaube, mir ist fast lieber,
ja.
Das war es. So. Es war es dann wirklich. Und ich bin dann, ich habe mich dann anschauen lassen und mein Meniskus war zerfetzt. Und,
okay, das habe ich schon öfter gehört. Ich kenne ja ein paar Leute, die schon dabei waren, ja. Die gemeint haben, man unterschätzt, wie anstrengend das ist,
ja.
wie intensiv das Training ist und ja. wie körperlich herausfordernd.
Also Fitness war kein Problem, aber diese Bewegungen so zu machen,
ja.
Also, das war ein großes Problem.
Ja.
Du bist ein Thrill-Seeker. Auf der Bühne ist es sicherer. Wie oft im Jahr gehst du noch auf die Bühne?
Die letzten paar Jahre, also ich glaube, seit Dancing Stars bin ich wieder bei Weitem mehr präsent in den Medien und so. Und das, da kann ich mir die Auftritte auch ein bisschen aussuchen, sozusagen, wenn man denkt, na, du, ist ein schleißiges Licht oder eine gescheite Bühne oder was, dann darf ich das weglassen. Und so. Ich habe so im Schnitt 2 Auftritte im Monat.
Also so. Wow, noch immer so viel. Das ist viel.
Naja, alles ist relativ.
Wir haben nein, ernsthaft.
Ich habe unlängst mit Malerina gesprochen und sie hat gesagt, sie hat 135 Auftritte im Jahr.
Ja gut, aber du bist wie viele Jahrzehnte dabei und ich glaube, sie macht das jetzt 10 Jahre. Also, das darf dann auch weniger werden.
Vor allem als Kabarettist, es ist ja nicht so eine anstrengende Arbeit, ich kann das sagen.
Naja, ich sehe keinen Unterschied, weil ich habe jetzt seit...
ich habe einen Scherz gemacht. Es ist schon anstrengend. Natürlich ist das anstrengend.
Und wie?
Natürlich ist das anstrengend. Das ist
selbstverständlich, ja. Vielleicht kann man es ja mal leichter merken, als wenn du jetzt einen Schmäh auf den Punkt kriegen musst und du bist...
Ja.
Du zögerst jetzt mal, weil das allerbeste Wort, das nicht einfällt für 2 Sekunden, ist der Schmäh schon gegessen.
Ja. Yeah.
Das ist nicht so einfach.
Du sagst, du spielst 2-mal im Monat.
Ja.
Gibt es irgendeinen Zeitpunkt, wo du sagst, das war's jetzt interessiert es mich nicht mehr, ich gebe jetzt eine Ruhe, ich habe ein anderes Hobby?
Ich bin ferner denn je.
Wirklich?
Ja. Und was soll ich sagen? Willi Resetaritz hat vor mehreren Jahren, vielen Jahren eigentlich schon zu mir gesagt, du, Boris, wenn der Putenhansl uns einmal unbedingt holen will, dann soll er sich gefälligst auf die Bühne bemühen.
Das heißt, der Werner Schneider hat das irgendwann einmal gesagt, er hofft auf den Gnadentod zwischen Bühne und Garderobe, möchte verrecken. Das, so hat er es formuliert. Das heißt, du gehst bis zum...
Da müsste schon viel passieren,
ja.
Und so. Und ich tue auch was dafür. Ich meine, ich habe gesehen bei Dancing Stars, dass man nicht unbesiegbar ist, was Wehwehchen und so betrifft. Und ich habe besonders auch von den Profi-Tänzerinnen, die uns trainiert haben, gesehen, wie gut sie sich aufwärmen, worauf sie achten, bestimmte Übungen für die Knie und für weiß Gott alles.
Machst du das auch vor dem Konzert, dass du dich jetzt aufwärmst?
Vor dem Konzert muss ich nicht, weil da haben wir eh einen langen Soundcheck und Aufbau. Ich mache täglich.
Du betreibst täglich Sport?
Ja, ich mache täglich was. Ja.
Yoga oder was machst du da?
Verschiedene Dinge. In einem Urlaub gab es ein klassisches Fitnessstudio und da war so ein Elliptical-Cross-Trainer.
nichts passiert. Ja,
ich pumpe da.
Ich verstehe euch. Da kommt der Rockmusiker durch. Da kommt der Schlagzeuger.
Haben wir eine Gitarre da zum Zerfetzen für den Herrn Bukowski?
Und da habe ich gesehen, das ist so eine linde Bewegung, so eine eben elliptische. Nicht laufen würde ich nicht. Das wäre. Meine Hausärztin ist fast so alt wie ich und sagt immer, ein Knie ist nicht dazu designed, 80 Jahre zu halten.
Ja. Ich habe ein großartiges Interview von einem amerikanischen Comedian gesehen, der weit über 90 war. Und er sitzt in einer Talkshow und ich habe seinen Namen leider Gottes
George vergessen. Cullen?
Nein, und der ist mit einer Zigarre. Damals durfte man offenbar in einem Fernsehstudio noch rauchen und er sitzt da und raucht.
Don Rickles.
Nein, und okay, der Moderator fragt ihn, wie viel rauchst du da pro Tag von diesen Zigarren? Und er sagt, ja, das ist jetzt meine 13. oder 14.
Heute.
An dem Tag. Und der Moderator sagt, was sagt dein Arzt zu dem? Und er sagt, mein Arzt ist tot.
Gut, also, aber jetzt wissen wir von der Vorbereitung her, wie hat sich das nach Konzerten verändert? Ist es halt anders wie in die 70er?
Also ich werde immer wieder gefragt, wie geht's dann in deinem Alter nach einem Konzert und so?
Ja.
Bist du zerschlagen, bist du müde?
Na, oder feiert man? Bleibt man dann noch sitzen mit
dem Veranstalter? Ja, also erstens einmal, ich tue bei allen Auftritten, ich habe ja zwei Arten von Auftritten. Okay. Und zwar das eine sind Rockkonzerte mit der Band und das zweite, das mache ich seit auch mehreren Jahren, da gibt es inzwischen das dritte Programm. Ich mache so mit meinem virtuosen Bandgitarristen ein minimalistisches Best-of.
Okay.
Und dazwischen erzähle ich so die lustigsten Wuchteln, Anekdoten aus meinem Musikerleben. Okay. Und dadurch hat das ein bisschen mehr breitenwirksam, weil sozusagen, was ich früher schon sagen wollte, ich mache keinen Austropop. Das ist um nichts älter als die Musik von Wanda. Oder,
ja.
Aber ich habe das junge Publikum der Wanders nicht, noch nicht. Es ist schwer, dorthin zu kommen, weil die sind nicht mit dem aufgewachsen und
gut, aber ich bin auch nicht mit dir aufgewachsen.
Im Radio wurden sie nicht erinnert.
Trag meine Liebe wie einen Mantel, ist auf jeder Playlist ein Muss zum Beispiel. Ja. Aber gut, man muss einen Zugang dazu finden. Ja, der muss sich ergeben, da gebe ich dir recht. Ja.
Mhm. Wann sieht man dich das nächste Mal auf einer Bühne?
Am Donnerstag spiele ich ja Open Air mit meiner Band vor dem Schloss Aspern.
No?
Ja, no. Ich habe heuer irrsinnig viele Open Airs. Ich mache mir zwar nichts aus dem 80er, aber anscheinend denken viele Veranstalter.
Ach so, das ist so ein Jubiläum. Eine dir auferlegte Jubiläumstour, die dir selber gar nicht eingefallen ist.
Wir spielen, ich glaube, 8 oder 9 Open Airs oder was. Darunter so unfassbare Locations wie Burg Arena Finkenstein.
Geil.
Wo ich noch nie, habe ich noch nie spielen dürfen.
Das macht Spaß. Der Peter Banski macht das, glaube ich.
Ja,
der richtig. Peter Banski. Mhm. Lieber Freund von mir, der Peter Banski.
Peter ist ein ganz entzückender Bursche.
Und ein brillanter Bassist.
Absolut.
Ja, tausend Dank, Boris Bukowski, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Ja,
vielen Dank, dass ihr euch für mich Zeit genommen habt.
Toi, toi, toi für deine kommenden Auftritte.
Danke.
Und möge dir das Glück lachen und du noch viele, viele, viele Jahre darauf warten, dass dich
irgendjemand auf der Bühne trifft.
Genau. Danke fürs Zuhören.
Bussi.
Danke.